Kennt ihr das? Man sitzt zusammen mit Menschen, hat einen netten Abend, hat ein Thema, tauscht sich aus und das Gespräch nimmt so seinen Gang. Und an einer markanten Stelle beginnt man über ein Thema zu reden und es lässt sich aber genauso lebendig und dynamisch fort, bis nach vielleicht 25 Minuten jemand fragt, sagt mal, wo waren wir eigentlich angefangen? Es gibt so Gespräche, da fallen immer neue Stichworte, denen man gern hinterherdenkt und über die man nachdenkt und spricht. Und so im Laufe des Gesprächs hat man irgendwie so den Startpunkt, den großen Rahmen verloren. Ich möchte uns, damit uns das nicht so geht mit dem Epheserbrief, geschwind versuchen zu erinnern, wo wir gestartet waren. Ich starte mal mit dieser ersten Folie im Schnellstdurchgang. Paulus hat vor dem Kapitel 4 in drei Kapiteln deutlich gemacht, dass Gott etwas unverwechselbar Großes, Gigantisches geschaffen hat. Er hat Menschen, die nie zu ihm konnten, mit sich versöhnt. Er hat Christus, seinen Sohn, geopfert, der für die Schuld und die Sünden der Menschen stirbt. Und er hat den Menschen, die dieser Botschaft glauben, er hat ihnen seinen Geist gegeben, hat sie zu Erben gemacht. Die waren in den Augen Gottes eigentlich tot und er hat sie nicht nur wieder lebendig gemacht, damit sie noch mehr sterben. Nein, er hat sie lebendig gemacht und mit ewigem Leben beschenkt. Und Paulus macht das deutlich in dieser Begrifflichkeit einst und jetzt. Einst, früher war das einmal so. Jetzt ist etwas ganz anderes, ganz Neues geworden. Und ab Kapitel 4, wenn ihr den Brief zu Hause auch selber nochmal nachlest und studiert, ab Kapitel 4 geht Paulus die Botschaft, diese große theologische Theorie, in Praxis durch. Er möchte, dass diese große Botschaft, ich sag's mal, die so zwischen Himmel und Erde hängt und so erhaben ist und so groß und so leuchtend, er möchte es runterbrechen in kleine Münze, dass wir sozusagen damit im Alltag leben können. Und er beginnt in diesem Kapitel, in der nächsten Folie können wir es dann sehen, er beginnt damit, nun die Leser des Briefes in Ephesus zu ermahnen oder zu ermutigen. Es gibt im Griechischen ein Wort, das im Deutschen gerne mit ermahnen übersetzt wird, aber eigentlich im Grunde im Griechischen verschiedene Facetten hat. Wir könnten auch lesen, so ermutige ich euch denn. Aber eindringlicher ist es, was ich jetzt zu sagen, ich ermahne euch. Ja, wenn wir jemanden ermahnen, schärfen wir ihm etwas ein. Achte bitte darauf, denk daran, beherzige es. Hier sind zwei Begrifflichkeiten in Grün. Wandelt würdig der Berufung. Lebt so, dass die Botschaft der großen Erlösung Gottes in Jesus Christus sich in eurem Leben wiederfindet. Und dann hinten drauf noch einmal, seid eifrig bemüht. Also, dass wir erlöst worden sind durch Jesus, glauben wir. Wir haben die Erlösung nicht gemacht. Wir haben sie empfangen, wir nehmen sie an, wir nehmen sie auf. Aber das, was dann daraus folgt, ist etwas, was wir durchaus aktiv gestalten sollen und wozu uns Paulus und die Schrift auffordert. Warum sage ich das? Weil es innerhalb unserer theologischen Landschaft der Kirchen in Deutschland so eine Tendenz gibt, dass alles, was wir bewusst, willentlich, als auch aus Überzeugung von der Schrift her tun, schnell in den Verdacht gerät und gestellt wird, es handelt sich dabei um Werkegerechtigkeit. Also um den Versuch, durch geistliche Leistung Gott zu beeindrucken und als würden wir dadurch selber Punkte sammeln für unsere Erlösung. Und dann könnten wir mit einem gesammelten Payback-Konto zu Gott gehen und sagen, hier, guck an, vollgeklebt mit lauter guten Taten, jetzt rück auch die Erlösung raus. Aber so funktioniert es nicht und so denkt es die Bibel auch nicht. Die Bibel weiß da sehr klar zu unterscheiden, dass wir in diesen Stand der Erlösung und der Gerechtigkeit vor Gott gekommen sind, ist uns von Gott eröffnet worden in Jesus Christus. Alles, was wir tun können, und das ist ja keine Leistung, ist, wenn Gott uns fragt, glaubst du das? Glaubst du mir, dass ich dich erlöst habe? Glaubst du mir? Und diese Antwort sollen und dürfen und müssen wir ihm geben. Und dann beschreibt Paulus in den folgenden Versen große Bedrohungs-, also in seinen Augen Gefährdungen, mit denen er sozusagen die Gemeinde konfrontiert sieht und fordert dann im Grunde genommen auf, in diesen Versen die Einheit des Geistes zu bewahren und macht nochmal deutlich, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der da ist in über allem und in allem und durch alle. Seid eifrig bemüht. Lasst es euch ein Herzensanliegen sein. Strengt euch darin an. Setzt Aktivität in eure Fähigkeiten ein, damit es gelingt. Wir scrollen weiter. Und dann heißt es darum, heißt es, er stieg hinauf zur Höhe, er beutete Gefangenen, gab den Menschen Geschenke. Das heißt, er stieg hinauf, was besagt ist anderes, dass er auch hinabstieg zu den Niederungen der Erde. Er, der hinabstieg, ist derselbe, der hinaufstieg über alle Himmel, um das All zu erfüllen. In diesen zwei Versen kommt es Paulus, das werden wir nachher noch sehen, eigentlich nur darauf an, deutlich zu machen, der oben im Himmel ist, ist auch der, der heruntergekommen ist. Es ist derselbe Gott, der uns suchte und heimsuchte und der wieder beim Vater ist und jetzt das Haupt ist des Universums. Und wir wollen versuchen, heute in den nächsten Versen so ein Stück weiterzukommen und deshalb hüpfen wir jetzt zur Folie, zur sogenannten vierten Beobachtung. Louis, du bist mein absolut fähiger Partner. Guck mal, das geht wupp, wupp. Das war die letzte Folie, bei der wir stehen geblieben waren. Die Folie der persönlichen Beliebigkeit unserer heutigen Zeit, der persönlichen Beliebigkeit und Vielgestaltigkeit, stellt Paulus die Eindeutigkeit und Einheit in Christus entgegen. Wenn wir heute in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann reden die Forscher von einer sogenannten multioptionalen Gesellschaft. Das bedeutet, wir leben in einer Atmosphäre, in der wir uns gerne, das ist auch möglich, äußerst viele für uns vorteilhafte Möglichkeiten offen halten. Wir sind also durchaus in der Lage, man kriegt das manchmal mit, wenn man im Restaurant sitzt. Ich finde das immer so, also manchmal auch wirklich bemühend für die Bedienung, aber man könnte manchmal auch richtig schmunzeln. Da gibt es ein Menü, eine Pizza mit sieben Sachen drauf. Dann kommt die Bedienung und fragt, was hätten Sie gerne? Dann sagt der Kunde, ich hätte gerne die Pizza Nummer, wir nennen sie jetzt mal ruhig so, die Pizza Nummer 7. Ja? So. Und sie schreibt Pizza Nummer 7, aber dann geht's los. Könnte ich bitte für die Artischocken gedünstete Möhrchen bekommen? Und wenn Sie möchten, die Oliven hätte ich, also bitte nur grüne, keine blauen Oliven. Und die Sardellen, bitte nehmen Sie doch die Sardellen runter. Dafür hätte ich gerne Quarkbällchen. Dann denken wir, multioptional. Wir geben die Wünsche auf, die wir gerne hätten und suchen das raus, was für uns am besten ist. Wenn man ein Auto kauft, ich meine, zum Glück gibt es immer noch vier gleiche Räder, das ist wenigstens im Satz fest, aber eigentlich kann man überall, wir lassen uns alles sozusagen genau nach Maß servieren und im geistlichen Leben auch. Viele Menschen haben ein Gottesbild, ein bisschen von dort, ein bisschen von da, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Taoismus, ein bisschen Konsequenz von dort und über alles den Zuckerguss der Liebe von Gott. Und am besten, ja, dann so, dass man sagen kann, dieser Gott ist nett, warm, weich und stört mich nicht. Kommt mir nicht in die Quere. Paulus setzt ein anderes Bild an. Er sagt der persönlichen Beliebigkeit, dieses, wie hätte ich es denn gerne, dieses, jeder macht sein Ding. Nein, sagt er, das, was Anspruch ist in die Gemeinde Jesu, zu den Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, die sich auf das Erlösungswerk und auf die Erlösungstat Jesu berufen. Für sie gilt, dass wir jetzt danach fragen, Herr, was willst du? Wir machen sein Ding. Wir sind unterwegs in der inneren Haltung, danach zu fragen, Herr Jesus, wie geht es weiter? Wie möchtest du, dass wir leben? Wie sieht Leben in der Gemeinde mit den Menschen, mit denen du uns zusammengestellt hast, wie gestaltet sich das? Wie sieht es aus? Und das buchstabiert er jetzt durch und da steigen wir wieder ein und machen sozusagen Fortsetzung in der fünften, mit der fünften Beobachtung, immer noch in den Versen 1 bis 7, das hatten wir nicht ganz fertig gemacht, das nehmen wir jetzt noch mit weiter. Paulus formuliert zunächst einmal drei Dreiergruppen. Wir kennen das ja Glaube, Liebe, Hoffnung aus dem ersten Korintherbrief. Hier in unserem Textabschnitt Kapitel 4 hat er drei Dreiergruppen, in denen er sozusagen elementare Begriffe, elementare Säulen des geistlichen Lebens der Gemeinde zusammenstellt. Einmal Liebe, Einheit, Frieden. Ertraget einander in Liebe. Haltet das Band sozusagen, ja, seid besorgt um die Einheit, eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Liebe untereinander, sucht den Nächsten, Liebe untereinander hält den anderen aus. Ich habe darüber gesprochen, dass das so wunderbar ehrlich ist, dass ihr wirklich ertraget einander in Liebe steht. Das ist also manchmal schon das sozusagen ein Werk der Liebe ist, dass man es aushält. Und da ist die Bibel nüchtern. Manchmal geht auch gar nicht mehr. Aber das sollen wir uns angelegen sein lassen, darum zu kämpfen. Und dass wir sagen, wir wollen einander annehmen in Liebe. Und das nächste ist, dass Paulus auch markiert, es ist wichtig, es ist eine Frage des Einsatzes, ob wir das Band des Friedens, die Einheit durch das Band des Friedens, ob wir das halten wollen. Ich habe in meinem Vokabular, meiner Sprache ein Wort getilgt, als mir einmal deutlich geworden ist, was wir mit unseren Worten oft ja auch sozusagen an Wirklichkeit ausdrücken. Man sagt so, wenn man so unterschiedlicher Meinung ist oder wenn man merkt, man redet über ein Thema, ach, ist egal, über was wir dann auch reden, dazu haben wir uns auseinandergesetzt. Und diese Sprache ist so verräterisch, weil es deutlich macht, das Ziel unseres Gesprächs ist, voneinander abzurücken. Wir haben uns auseinandergesetzt. Und als mir das einmal deutlich wurde, seitdem habe ich mich entschieden, ich setze mich nicht mehr auseinander, ich setze mich mit Leuten, die andere Meinungen, andere Positionen haben, nur noch zusammen. Ich setze mich nur noch zusammen in dem Bemühen rauszubekommen, was ist es, das uns eint? Was ist die gemeinsame Schnittfläche, Schnittmenge, die wir für uns aussagen können? Was ist es, was uns miteinander zusammenstellt? Es gibt gerne immer mal so Bilder, die uns diese Dimension nochmal erinnerbar machen. Haben wir heute nicht mehr so oft zu sehen, alte Wagenräder mit Speichen. An Fahrrädern findet man es noch. Wir haben in der Mitte die Narbe, ja, und von dieser Narbe gehen unterschiedliche Speichen ab. Alle haben Kontakt zur Mitte. Alle haben auch Kontakt zur Lauffläche, also über die Felge. Aber selbst die engsten Speichen nebeneinander sind voneinander schon verschieden. Manche sind sogar diametral gegenübergesetzt. Und stehen sogar auch, das muss sogar sein, in Spannung. Aber immer mit dem Ziel, dass das Ganze sozusagen rollfähig bleibt, gebrauchsfähig bleibt. Immer mit dem Ziel, wir sind doch verbunden mit der einen gemeinsamen Mitte. Wir dienen der einen gemeinsamen Sache. Und wir können nicht, wie Paulus das auch nachher im Korintherbrief schreibt, sagen, weil ich nicht da bin, wo du bist, oder weil ich nicht so bin, wie du bist, oder weil du nicht so bist, wie ich bin. Deshalb gibt es für uns keine gemeinsame Schnittfläche. Sondern Paulus macht deutlich, gerade auch im Schreiben an die Epheser, seid bemüht, weil es so unterschiedliche Menschen gibt, seid bemüht, in Liebe die Einheit zu bewahren. Wodurch? Indem ihr untereinander, miteinander Frieden haltet. Wie hält man Frieden? Eine spannende Frage, gerade auch in der heutigen Zeit, politisch. Wir wissen, wie schnell und gut und nachhaltig es geht, Frieden zu zerstören. Ein Bömmchen hier, ein Bömmchen da, und keiner will es gewesen sein. Alle schimpfen auf die anderen, jeder hat angefangen. Frieden halten. Da, wo Frieden da ist, bemüht sein, ihn nicht zu riskieren, nicht zu zerstören. Einander zu ertragen und vielleicht auch sich daran zu erinnern, wem gehören wir? Danke nochmal für das Stichwort, auch wenn ich letzte Woche nicht da war. Es ist zu mir gekommen. Wer ist wirklich mein Herr? Nicht nur ein Herr oder ein kleines Herrchen. Wer ist wirklich mein Herr? Wer ist mein Hirte? Welche Orientierung ist für mich verbindlich? Paulus markiert für die Gemeinde Jesu, dass er sagt, es geht um Liebe, die Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat. Es geht um Einheit untereinander in der ganzen Verschiedenheit, die wir sind. Und es geht darum, dass ihr untereinander, miteinander Frieden haltet. Dass ihr darauf bedacht seid, nichts entstehen zu lassen, was Frieden gefährdet, zerstört. Erste Dreiergruppe. Zweite Dreiergruppe, er beschreibt, ein Leib, ein Geist, wie auch ihr bei eurer Berufung zu einer Hoffnung berufen seid. Paulus macht deutlich, wer Jesus Christus glaubt, wer sein Leben Jesus gibt, wird eingegliedert, im wahrsten Sinne des Wortes, einverleibt. Wird eingegliedert und einverleibt in die Gemeinde, in den Leib Jesu. Ihr merkt, wenn ich das Wort einverleiben gebrauche, innerlich, ob es bei euch piekselt oder nicht. Wir mögen das Wort nicht. Man sagt ganz schnell, ich möchte mich nicht irgendwie einverleiben lassen. Unsere Autonomie, unsere Selbstbestimmtheit ist angegriffen. Und mir ist wichtig, dass wir das für uns wahrnehmen. Wir werden gleich noch sehen, warum. Mir ist wichtig, dass wir entdecken, ja, es gibt in mir einen Widerstand, mich einverleiben zu lassen. Das ist heute nicht mehr so zeitgemäß. Außer wenn wir auf der Fanmeile stehen, alle in Schwarz, Rot, Gold und Weltmeister werden, dann sind wir alle gerne dabei. Gell? Aber ansonsten bitte so, wie ich will. So, wie ich will. Paulus macht deutlich, das, was uns prägt in der Gemeinde, wir sind in einen Leib zusammengestellt, in den Leib Jesu. Wir sind beschenkt worden mit dem Geist Gottes. Was bedeutet das? Als ich hier anfing, fragten mich die Moderatoren am Montag schon, Stefan, worüber predigst du am kommenden Sonntag? Und ich habe gesagt, ihr stellt Fragen, ich bin froh, wenn ich selber am Sonntag weiß. Am Montag schon wissen wir, das ist schwierig. Ja, wir wollen das doch wissen wegen der Lieder. Also das ist richtig, das stimmt. Aber wir, und dann ist mir diese Dimension zu Hilfe gekommen, dass ich gesagt habe, also wenn es wahr ist, dass Gott uns beiden, dir und mir, den Heiligen Geist gegeben hat, dann wird er dir nichts anderes zu den Liedern sagen, als mir zur Predigt. Also es wird nicht so sein, dass ich über Tod und Teufel predige und du dann nur über das himmlische Halleluja. Das passt schon irgendwie zusammen. Und ich habe das eigentlich immer so erlebt, dass auch wenn man eigentlich lange überhaupt nicht wusste, worüber die Predigt geht, mittlerweile kann man sich ja ausrechnen, so meine Krücke gerade, da kann man sagen, ja wunderbar, der Geist Gottes bringt Menschen, die unterschiedlich sind, von unterschiedlichen Ecken und Standorten doch zusammen. Warum? Weil es dieser eine Geist Gottes ist, der groß ist und den Blick hat und den Überblick hat, wohin er fügen und führen will. Und er bringt Dinge zusammen, die vorher wie so atomisiert irgendwo gelegen sind. Es ist ein Geist. Es ist ein Geist, der wirkt und der möchte und den Leib Jesu belebt und der unseren Glauben stärkt und uns zusammenhalten will. Es ist der Geist Jesu, der Geist Gottes. Leib, Geist, Hoffnung. Die Hoffnung, die in uns lebt, dass Christus wiederkommt. Die Hoffnung, dass das, was wir sehen, was wir erleben, was wir erleiden, nicht sozusagen belanglos ist, sondern einmündet in den großen Plan Gottes. Und ich habe manchmal so überlegt, auch in diesen Tagen, wenn man die Nachrichten hört, dass überall Weltenbrand ist, ein Volk, so sagt es ja die Schrift selbst, ein Volk am Ende der Zeit wird sich erheben gegen das andere. Eine Ethnie gegen die andere steht im Griechischen da. Ein Volk erhebt, wir könnten sagen, wir sind im Weltenfahrplan und trotzdem sind wir aufgerufen, dafür zu sorgen und dafür sozusagen zu leben und zu kämpfen, dass Versöhnung geschieht, dass Rettung geschieht, dass Liebe untereinander möglich ist, dass Vergebung passiert, dass Menschen wieder in den Einfluss, den heilenden Einfluss Gottes kommen. Das ist das, was Gott angelegen sein lässt. Und da ist das Wort Hoffnung wichtig, dass der Geist Gottes unseren Glauben an ihn stärkt und Hoffnung schenkt auf eine Zeit, die vor uns liegt. Auf eine Zeit sozusagen, wo wir sagen, ja, wir sehen es noch nicht, aber wir hoffen es. Wir wissen es, aber auch wenn manche Fakten so gegen unser Wissen sprechen, wir hoffen, eine feste Hoffnung. Hoffnung ist eine Zuversicht. Wir hoffen, dass es wird so werden, es wird so sein. Und die dritte Trias, die er uns anbietet, der Paulus, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Die Kirche ist der Leib des Hauptes, welches Christus ist. Das schreibt der Kommentator Josef Ernst in seinem Kommentar. Die Kirche ist der Leib jenes Hauptes, welches Christus ist. Christus ist der Herr seines Leibes. Christus ist der gesagt hat, es geht um mich, glaubt ihr mir. Glaubst du, dass ich dich erlöst habe? Glaubst du, dass mein Herz ein Hirtenherz ist? Glaubst du, dass ich dir die Sünden vergebe? Glaubst du mir? Ihr Lieben, und dann wird es eigentlich ganz einfach, ganz praktisch. Bei der Predigt beispielsweise des Apostel Petrus, als bei Pfingsten, als die Jünger hörten und die Menschen hörten, was er zu verkündigen hatte, fragten sie, als sie es zu Ende gehört hatten, heißt es ging ein Stich durch ihr Herz. Und dann fragten sie, was sollen wir tun? Heute würde man so multioptional sagen, schön, dass wir darüber geredet haben. Was du jetzt damit machen willst, weiß ich nicht. Das musst du selber wissen. Wenn es dir gut getan hat, schön. Wenn es dir gefallen hat, fein. Also, freu dich. Alles gut. Petrus antwortet so nicht. Petrus sagt, als die Frage an ihn gerichtet wird, was sollen wir tun, dass er sagt, wenn ihr das glaubt, was Jesus Christus, euer Herr, für euch gemacht hat, lasst euch taufen. Lasst euch taufen. Ja. Und da merken wir plötzlich, den Beginn unserer Predigt, so einverleiben lassen, uns sagen lassen, was wir tun sollen. Ist das nicht ein bisschen einseitig? Und woher weiß ich, dass du recht hast? Woher weiß ich, dass das, was du sagst, sagst das nicht nur du? Und ich könnte sagen, nein, es steht ja in der Schrift. Ja, ja, aber so interpretierst du die Schrift. Und wir merken an dieser Stelle vom persönlichen Glauben, dass der Herr Jesus mich erlöst hat, zu dem Schritt des Gehorsams, zu dem Schritt sozusagen der Lebensübergabe, der Auslieferung meines Lebens ans Jesus Christus, meinen Herrn, da muss ich die Schlüssel abgeben. Da wird es spannend. Da entscheidet sich, ob ich der Chef meines Lebens bin, ob mein kleines Ego ganz dick und groß ist und bleibt, oder ob ich sage, nein, ich gebe Herr Jesus Christus dir mein Leben. Du hast mir Schuld vergeben, du hast mir Sünde vergeben, du hast mir Ewigkeit geschenkt, du hast mich eingeladen, in deinem Reich zu leben, mich tragen zu lassen von deiner Liebe, du hast mir Menschen an die Seite gestellt, die mir helfen, in meinem Leben gerade zu kommen, weiterzukommen. Herr Jesus, ich gehorche dir. Wenn du dir wünschst, dass ich dir mein Leben gebe, weil du deins ja für mich gegeben hast, Herr Jesus, was kann ich dir geben? Ich kann dir mein Leben geben, das vor dir ohne dich keinen Bestand hat. Es geht kaputt, es geht zur Hölle. Ich habe ein Leben, wenn ich es angucke, das zerbrochen ist. Ein Leben, das keine Hoffnung hat. Ein Leben, das aus sich, so sagt es die Bibel, keine Möglichkeit hat, vor Gott zu bestehen, weil wir schuldig geworden sind, weil wir Sünder sind in den Augen Gottes. Und wir können da lange dran rummachen. Gott wird die Bibel, so hätten wir es ja gerne, nicht umschreiben für uns. Sondern das, was Gott uns sagt, ist, schau, bin dir entgegengekommen. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe dir gesagt, du bist schuld, aber ich habe die Schuld für dich bezahlt. Mehr noch, du warst in meinen Augen eigentlich tot und ich habe dich lebendig gemacht. Nicht nur ein bisschen, sondern ich möchte dich ewig bei mir haben, weil ich dich gern habe. Und obwohl du sozusagen von Schuld und Sünde gezeichnet bist und warst, setze ich dich wieder ein als einer meiner Kinder. Du gehörst zur Familie. Du hast wieder volles Anrecht an allen Segnungen, die ich für dich bereithalte. Und was ich mir wünsche ist, sag Gott, dass du mir dein Leben gibst. Das, was du sozusagen von mir selber nicht retten kannst, gib mir dein kaputtes Leben und ich gebe dir mein neues. Und die Taufe ist der Akt, deswegen haben wir dieses Taufbecken, weil darin auch das symbolisch deutlich gemacht wird, mein altes Leben wird zu Grabe gelegt. Und ich habe im Auferstehen ein neues Leben. Neues Leben und eine neue Identität vor Gott. Nämlich, Christus lebt in mir. Es ist, wie wenn Jesus Christus seinen Mantel der Liebe und seinen Mantel der Gerechtigkeit uns umhängt. Gott schaut nicht mehr auf die geschundene Existenz unseres Lebens, auf die Striemen und Wunden unserer Sünde, die wir uns im Leben eingefangen haben, sondern Gott sieht den Mantel der Gerechtigkeit seines Sohnes, der uns umkleidet und sagt, um meines Sohnes willen bist du mir willkommen. Komm in mein Reich, ich hab dich lieb. Paulus geht also in großen, großen Lettern, in großen Begriffen immer wieder sozusagen die Grundbotschaft des Heils in Jesus Christus durch. Liebe, Einheit, Frieden als eine atmosphärische Wirklichkeit in der Gemeinde Jesu. Nicht unangefochten, möglich. Immer gefährdet, aber da, wo ich will, wo ich mich bemühe, ereignet sich es immer wieder auch in der Gemeinde, dass Menschen beieinander bleiben, einander lieben, einander stärken und miteinander Einheit und Frieden bewahren. In der Gemeinde Jesu, ein Geist, eine Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn. Ein Herr, der Glauben stiftet und der sein Leben und sein Heilswerk anbietet und der darauf wartet, dass wir ihn auf sein Angebot Antwort geben. Die kann ich keinem abpressen, die kann ich keinem verlangen. Aber Jesus Christus sozusagen lädt dich ein, die Antwort zu geben, wenn du glaubst, zu sagen, dann lass dich taufen. Was sollen wir tun, fragen die Jünger, was sollen wir tun? Lasst euch taufen, zur Vergebung eurer Sünden, lasst euch taufen. Lasst euch taufen. Und ihr habt es ja in der Vorschau gesehen, ihr wisst es, wir haben eine Taufe im Oktober. Noch ist Zeit, sich zu melden. Und wer sagt, ich bin mir nicht sicher, meldet euch doch. Vielleicht kann man es klären. Ich weiß nicht. Ich habe da 2, 3 Fragen. Ja, dann stell sie. Wir alle wissen seit der Sesamstraße, ja, dass wer keine Fragen stellt, bleibt ohne Antwort. Die sagen das im Lied noch ein bisschen drastischer. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Aber nur wer Fragen stellt, kann lernen. Nächste Folie, 6. Beobachtung. Für das Unternehmen Gemeinde hat Gott jedem verschieden begabt. Ja, sagen wir, jetzt gehöre ich zur Gemeinde. Und jetzt sollen wir Frieden halten, wir sollen miteinander leben, wir sollen singen und beten. Ich kann gar nicht singen, ich kenne keine Noten, ich kann kein Instrument. Wir haben oft noch, das merken wir, wenn wir dann in der Gemeinde sind, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wir spüren in uns, wie sehr uns bestimmte Gedanken, atmosphärische Prägungen der Gesellschaft zugesetzt haben. Auch in der Gemeinde sind wir am Ende immer wieder versucht, uns ein Stück weit rauszuhalten. Wir kokettieren dann ganz biblisch mit der Demut. Ich kann es nicht so gut, Und ich will keinen hindern, den Platz einzunehmen. Ja, wir haben da ganz viele tolle Argumente. Aber was Paulus schreibt, ist jedem Einzelnen von uns. Ihr wisst, ich liebe die kleinen Formulierungen. Ihr wisst es mittlerweile. Jedem Einzelnen von uns. Ich könnte jetzt den Test machen und sagen, okay, ich frage nochmal, wie bei Abstimmung, ja? Gegenabstimmung, wer ist dafür, wer ist dagegen? Wer meint, er sei davon nicht betroffen? Der hebe mal jetzt die Hand. Jedem Einzelnen von uns. Und ich habe das, manchmal stelle ich es mir dann so vor, wie wenn an solchen Stellen der Herr besonders mild und süffisant lächelt. Weil er so ganz vorsichtig und liebevoll uns gerade den Hocker unterm Popo wegzieht und deutlich macht, keiner kann sich hinsetzen und ausruhen. Jeder ist begabt. Paulus schreibt das an den Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir ist. Ich kann sie verschlafen, ich kann sie vergraben, ich kann behaupten, ich hätte keine. Aber dann lüge ich mich und Gott an. Die Schrift sagt, jedem Einzelnen von uns hat Christus begabt. Er hat uns besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in der Gnade einem jeden zuteilte. Es gibt Menschen, die kommen ja gerne zu mir und sagen, ja, Stefan, also die und die Gabe habe ich nicht. Dann sage ich, das glaube ich dir gerne, aber erzähl mir lieber, welche du hast. Ja, sage ich, ja, also welche hast du denn? Ja, das weiß ich nicht. Okay, das ist nicht schlimm. Dann finden wir es raus. Dann lass uns auf die Suche gehen und rausbekommen, was hat Gott dir geschenkt? Vielleicht können bestimmte Sachen in der Gemeinde gemacht oder nicht gemacht werden, weil er dich begabt oder an der Stelle nicht begabt hat. Wir werden das noch in den nächsten Wochen und Monaten entdecken, wie bunt und wie schön und wie vielgestaltig das ist. Paulus behauptet hier an dieser Stelle zunächst einmal, jeder von uns ist begabt. Jeder von uns hat von Gott besondere Gaben zu denen, die wir schon ganz kreatürlich, natürlich haben, dazugelegt. Ich habe es in einer Gemeinde erfahren, erlebt, da gibt es Menschen, die waren von Beruf Lehrer. In der Realschule, Gymnasium, Grundschule. Das Interessante war, dass sie innerhalb der Gemeinde nicht die Gabe der Lehre hatten. Hochinteressant. Jeder dachte, wir denken, Herr Lehrer, Lehrer. Nein. Da waren dann Leute dabei, die waren von Natur aus, von ihrem Beruf aus, von ihrer Ausbildung aus, von ihrem Herzen so, die waren Lehrer. Aber in der Gemeinde Jesu hatte Gott sie begabt mit einer Gabe der Diakonie. Und dann haben sie gedient. Oder die Gabe des Handwerks gegeben. Und das, was sie gemacht haben, war mit dem Leib Jesu dienen, mit handwerklichen Fähigkeiten, obwohl sie im Beruf Lehrer waren. Und dann gibt es Leute, die waren im Beruf Krankenschwestern. Gabe der Diakonie! Nein! In der Gemeinde hat Gott diesen Menschen, das fand ich einmal total spannend, einer jungen Frau ein Hirtenherz gegeben. Hatte ein Herz eines Pastors, eines Hirten für Kinder. Das war jetzt hochkompliziert. Sie war Frau und kam aus einer Gemeindetradition, wo Frauen keine Hirten sein durften. Und jetzt hatte sie entdeckt, Gott hat mich begabt, mit einem Hirtenherz mich um Kinder zu kümmern. Und dafür zu sorgen, dass sie geistlich wachsen und Christus finden und beieinander bleiben und es ihnen gut geht. Und sie hat eine Gabe der Lehre, den Kindern das Evangelium zu bringen, dass die Kinder gerne ihr zuhören und bei ihr gerne Unterricht hatten in der Sonntagsschule. Gabe der Lehre. Gott hat jedem Gaben geschenkt. Manchmal kommen unsere natürlich-kreatürlichen Gaben zusammen mit Gaben, die Gott sozusagen dazu packt oder dann verdichtet und sagt, Mensch, du kannst jetzt schon so gut singen, dann kannst du auch in meinem Reich singen. Ja? Manchmal ist das so, ist aber nicht immer so. Aber es bleibt, jedem Einzelnen von uns hat Gott mit Gaben beschenkt. Jedem Einzelnen. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir hatten vorhin diese etwas... Nee, nochmal ein weiter. Genau. Wir hatten vorhin die Formulierung gehabt, dass Das heißt, wo Paulus dann schreibt, er, der hinaufstieg zur Höhe und erbeutete Gefangene und gab den Menschen Geschenke, das bedeutet, er stieg hinauf und sagt es anderes, als dass er auch hinabstieg. So denkt manchmal Paulus. Paulus findet ein Wort oder ein Bibelvers und wir Europäer denken, oh, theologische Breite und Tiefe. Und Paulus würde sagen, papalapap, mir ging es nur um das Stichwort hinaufsteigen. Ich brauchte das Stichwort hinaufsteigen. Also er stieg hinauf und wenn er hinaufgestiegen ist, Umkehrschluss, muss er auch heruntergestiegen sein. Und wo ich raus will, sagt Paulus, ist, der heruntergestiegen ist und der hinaufgestiegen ist, das ist sozusagen der Allherrscher. Das ist der Christus Pantokrator, der Herr, der alle Himmel erfüllt und das All erfüllt, er ist derselbe. Er, dieser Große, ist heruntergekommen und ist zu Gott gegangen. Und das, was er ableitet an der Stelle ist, dass er sagt, wenn wir uns auseinandersetzen mit der Botschaft des Evangeliums, sollten wir nicht vergessen, was der Rahmen ist. Da ist nicht jemand, der uns versucht, sozusagen in der Antarktis Kühlschränke zu verkaufen. So ein windiger Geselle. Wir reden von dem Herrn der Herren. Wir reden von dem Allherrscher. Wir reden von der höchsten Autorität. Und diese höchste Autorität hat für die Gemeinde, für das Zusammenleben seines Leibes. Er ist das Haupt. Er hat für das Zusammenleben der Menschen in seinem Leib konkrete Eckdaten gegeben. Er hat nicht alles geregelt. Das möchten wir dann wieder ganz gerne. Nein, er hat Eckdaten gegeben. Also er hat Säulen gespendet. Er hat bestimmte Grundsätze, Prinzipien formuliert, wie wir es auch sagen möchten. Und die sollten wir sehen und wahrnehmen und uns mit ihnen auseinandersetzen. Er hat also sozusagen Eckdaten gegeben und es heißt in unserem Wort, Vers 11, er ist es, der Himmel erfüllt, er ist es auch, der die einen einsetzte oder gab als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nun, wir haben jetzt hier nur eine Verdichtung sozusagen von Begabung, die eigentlich der speziellen Ausbildung dienen. Es gibt auch noch viele andere Gaben, aber hier an dieser Stelle erstmal diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wir haben nicht die Zeit, da jetzt reinzugehen, was ist das und wie funktioniert das, das können wir an einer anderen Stelle einmal machen. Wichtig ist hier eigentlich Folgendes, nämlich, dass Paulus sagt, Gott ist es, dieser Allherrscher ist es, der sehr konkret für seinen Leib festgelegt hat, dass in ihm Menschen zugerüstet und herangebildet werden, damit sie dienen. Die Gemeinde Jesu ist also sozusagen ein Ausbildungsort. Geistliche Azubis werden hier zugerüstet zum Dienst. Es ist noch nicht raus, welchen, aber wir haben viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass er sagt, hier geschieht Ausbildung, Heranbildung von Menschen zum Dienst, zum Aufbau des Leibes Jesu, dass Gemeinde wachsen kann, dass Gemeinde sozusagen lebendig sein kann. Da gibt es Menschen, die sind im fortgeschrittenen Alter, sie brauchen Begleitung. Es gibt Menschen, die am Anfang ihres geistlichen Weges stehen, unabhängig von ihrem Alter. Senioren muss das Evangelium anders erklärt werden als vielleicht jungen Leuten mit 14, 15. Und die wiederum müssen andere sozusagen Ermutigung und Ausbildung erhalten als Leute, die vielleicht familiär unterwegs sind. Wir brauchen Herausbildung, Heranbildung zum Dienst, zum Aufbau des Leibes Christi. Und zwar, bis wir alle, ja, also da ist keiner außen vor im Sinne von, die einen sind auf der unterrichtenden Seite, die brauchen sich nichts mehr sagen lassen und auf der anderen Seite sind wir müssen lernen. Nein, es geht darum, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Darum geht es in Paulus. Dass wir beieinander bleiben in dem, was wir glauben. Einheit des Leibes Jesu. Dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, wer Jesus Christus als der Sohn Gottes ist, zur vollen Mannesreife, zum Altersmaß der Fülle Christi. Gemeint ist bei Paulus, wir werden so lange ausgebildet, den Leib Jesu aufzubauen, in Einheit zu leben, im Glauben zu wachsen, bis wir mit Christus zusammen versöhnt sind in der Ewigkeit und Jesus Christus als der Allherrscher alles unter seiner Herrschaft neu versammelt hat. So lange gilt es zu wachsen, zu reifen. Er fährt fort in Vers 14, denn warum sollen wir herangebildet werden? Warum? Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Aha. Unmündige Kinder, sagt man, sind Menschen, sind Kinder, die noch nicht wissen, wer sie sind, die man noch so ein wenig, manchmal auch mit Spaß und Liebe im Herzen, ein ganz klein wenig veräppeln kann. Man kann sie prägen. Mein Vater hatte einen großen Spaß. Ich bin in der Großstadt groß geworden. Bei uns kam die Milch immer entweder in Krügen oder aus Tüten, aber nie von der Kuh. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, woher kommt die Milch? Wie machen die das? Ah, sagt mein Vater, das ist ganz einfach. Da geht der Bauer hin, nimmt einen Eimer, stellt ihn hinten bei den Eutern unter die Kuh und dann geht er nach vorne zur Kuh, dreht die Hörner nach unten, stellt sie nach hinten dann an den Schwanz und fängt an zu pumpen. Und dann wird der Eimer voll. Und wenn Väter sowas erzählen und dabei nicht lachen, sondern ernst gucken und glaubwürdig reden, dann ist man als Kind tief beeindruckt. Zum Glück wusste ich, dass mein Vater hie und dann ein Schelm war. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Mutter angeguckt, im Zweifelsfalle, so viel zur Lehrautorität, gell? Im Zweifelsfalle hat die Mama immer recht. Also habe ich die Mutter angeguckt und gesagt, stimmt das? Und sie, nein, natürlich nicht. Ja. Aber Kinder sind umhergeschaukelt vom Wind der Lehre. Man kann Kindern so, weil sie so offen sind, so, ja, so leicht prägbar und verführbar, es gehört zu ihnen. Und Paulus sagt, das ist auch nicht schlimm, nur wir sollen nicht so bleiben. Wenn wir also im Grunde genommen diesen Zustand überwinden wollen, dann müssen wir rauskriegen, wer wir sind und was Christus getan hat. Wir sollen uns nicht mehr umhergetrieben verhalten von jedem Wind der Lehre, dass Menschen oft im Trugspiel, sozusagen im Dienst des Irrtums an uns rantragen, wo Menschen uns verführen wollen, wo Menschen uns das Evangelium durcheinander bringen wollen. Paulus sagt, im Leib Jesu sollt ihr ausgebildet werden zum Dienst und ihr sollt nicht unmündig bleiben. Das heißt, es gibt ein geistliches Wachstum und eine persönliche Reifung. Ihr Lieben, und hier drin steckt richtig Dynamit. Das heißt, Gemeinde soll ein Ort sein, an der wir persönlich uns entwickeln, zu Persönlichkeiten in Jesus Christus. Wir sollen Menschen sein, die reifen, die Fähigkeiten ausbilden, die sozusagen mit sich selber unterwegs sind. Wisst ihr, und das bedeutet, ich bin immer konfrontiert in einer gewissen persönlichen Spannung. Ich habe immer so ein wenig vor Augen, wer ich bin, wer ich nicht bin, was ich gut kann, was ich nicht gut kann, was Stärken von mir sind, was keine Stärken, Schwächen von mir sind, was ich überhaupt nicht kann, wo ich merke, hier brauche ich Ergänzung. Und das zu lernen, darin zu wachsen, darin zu reifen, das ist dem Paulus ein Anliegen und ein Dienst innerhalb des Leibes Jesu. Er möchte, dass wir wachsen und reifen und gedeihen. Und ein letzter Gedanke für heute. Paulus möchte, dass wir im letzten Vers, von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und fest zusammengehalten durch jedes einzelne Gelenk, das da einen Dienst zu verrichten hat. Je nach der Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. Und so geht das Wachstum des Leibes vor sich, bis er sich selbst aufgebaut hat in Liebe. Der Leib kann nur funktionieren, wenn wir miteinander, beieinander bleiben in der Gemeinschaft. Und wir werden nur dort geistlich reifen, und auch in unserer Persönlichkeit reifen, wo wir in der Nähe im Gespräch mit anderen Menschen sind. Nur dort im Kontakt mit anderen geschieht Reifung und Entwicklung. Und wir sehen das ja an unseren Kindern. Die werden geboren und können nur wachsen, weil wir sie versorgen. Die werden geboren und die können nur reifen und wachsen, weil wir sie füttern, weil es andere gibt, die sich um sie kümmern. Wir haben Kinder und sie haben andere um sich herum, die bringen ihnen bei, wie man Schuhe bindet. Die bringen ihnen bei, wie man Jacken knöpft. Die bringen ihnen bei, wie man einen Stift hält. Die bringen ihnen bei, wie man malt. Und dass Wachsmalkreide nicht schmeckt, wenn man sie isst. Die bringen das bei, untereinander, miteinander. Und die Eltern bringen es ihm bei. Und manchmal als Eltern, wenn die in der Schule sind, dann wundert man sich, was sie alles gelernt haben. Meistens kriegen wir dann die ganzen Worte mit, die sie von uns nicht haben. Aber man kann dann sagen, okay, gesunde Entwicklung steht in der Welt. Jetzt müssen wir ihnen den Gebrauch der Worte lehren, die wir eigentlich nicht gebrauchen wollen. Aber nur so geschieht geistliches Reifen, auch im Leben der Gemeinde. Und es geschieht, indem wir miteinander beieinander bleiben. Und das ist noch einmal nicht optional, sondern das ist etwas, wo Paulus sagt, das gehört zum Wesen, zur Grundausrüstung von Gemeinde. Darin erlebt und erfahrt ihr Heil. Darin erlebt und erfahrt ihr meine Liebe. Darin erlebt und erfahrt ihr Stärkung im Glauben. Darin erlebt und erfahrt ihr, wie der Leib wächst, wenn Menschen in dieser Atmosphäre spüren, hier bin ich geduldet, hier darf ich sein, hier begleiten mich Menschen. Hier habe ich Heil in Christus erfahren. Hier gebe ich Antwort auf das, was Gott mir in Jesus anbietet. Hier sage ich Ja zu diesem Angebot und lass mich taufen. Und der Leib wächst. Und wir haben wieder jemanden, den wir heranbilden, der reift. Wieder jemanden, der Gaben hat. Wieder jemanden, der andere Dienste versieht. Wieder jemanden, der hilft, dass der Leib Jesu groß, schön wird und lebendig ist. Mich begeistert Gemeinde Jesu. Und mich begeistert ihr, weil ich merke, dass ihr das wollt. Weil ich weiß, ihr seid da mit mir unterwegs. Und weil ich weiß, ihr hört zu. Und weil ich weiß, ihr sprecht mich auch nach Wochen noch nach auf Predigten an, wo ihr gehört habt und wo ihr mich erinnert, was ich in einer Predigt gesagt habe. Und das lässt mich zuversichtlich sein. Wir sind auf einem guten Weg und Gott wird uns segnen. Und da wollen wir weitergehen, nicht stehen bleiben. Amen.